Bekenntnis. Ich bekenne mich zur Erde und ihren gefährlichen Geheimnissen, zu Regen, Schnee, Baum und Berg, zur mütterlichen, mörderischen Sonne, zum Wasser und seiner Flucht, zu Milch und Brot, zur Poesie, die das Märchen vom Menschen spinnt. Zum Menschen bekenne ich mich mit allen Worten, die mich erschaffen.
Das war ein Gedicht von Rosa Ausländer, die es auch selbst gesprochen hat. Bekenntnis der Titel. Und falls Ihnen der Name Rosa Ausländer jetzt nichts sagt, dann ist das, müssen Sie sich nicht gleich der Bildungslücke überführt sehen, sondern haben vielleicht die Gelegenheit, jetzt mit mir zusammen Rosa Ausländer kennenzulernen, unabhängig von dem Gedicht, durch eine Betrachtung ihrer Person. Denn Rosa Ausländer ist seit 30 Jahren tot. In dieser Woche war ihr 30. Todestag. Die Annäherung über ihre Gedichte hinaus ist zum Beispiel möglich durch gar nicht mal so wenig Artikel, die erschienen sind in den letzten Tagen zu Rosa Ausländer, aber auch nicht zuletzt über ein Buch, das einer seiner ihrer engsten Mitarbeiter, wenn man so sagen möchte, der Verleger Helmut Braun veröffentlicht hat. Rosa Ausländer, der Steinbruch der Wörter heißt das. Und ich bin froh, mit Herrn Braun jetzt sprechen zu können. Guten Tag, Helmut Braun am Telefon.
Guten Tag.
Vielleicht bleiben wir bei den Worten, die wir von Rosa Ausländer gerade gehört haben. Eine Person wie Sie, die die Shoah überlebt hat als Jüdin in Osteuropa mit einer Odyssee quer durch die Welt, New York, Rumänien, Ukraine, ehemaliges österreich-ungarisches Kaiserreich, quasi das 20. Jahrhundert in ihrer Biografie mit sich tragend, die in den wenigen Zeilen in dem Bekenntnis dazu kommt, weiter an den Menschen zu glauben. Wie geht das zusammen?
Nun, es ist richtig, dass Rosa Ausländer ein extrem schlimmes Leben hat hinter sich bringen müssen. Aber sie hat sehr wohl zu unterscheiden gelernt zwischen Menschen, denen sie vertrauen konnte, und Menschen, die sie besser meiden musste. Und so wie sie nie das Vertrauen in die Sprache, ins Wort, also in ihr dichterisches Medium verloren hat, so hat sie von daher auch nie das Vertrauen in die Menschen verloren. Und wissen Sie, bei allem Schlimmen hat sie auch einmal geschrieben, vergiss nicht, auch das Glück war da. Insofern ist ihr Leben sicher einerseits gezeichnet, auch natürlich ihre Lyrik durch das Schlimme, aber es findet sich eben auch viel über das Glück, über die Liebe. Und was besonders auffällig ist, ist eben, dass viele ihrer Gedichte Dialoggedichte sind. Sie wendet sich an den Leser als ein Du.
Dass Rosa Ausländer heute bekannt ist, das ist, ich sage das jetzt mal, Sie können es auch zurückweisen und meine den Begriff Schuld da gar nicht negativ, das ist vor allen Dingen auch Ihre Schuld. Ihr Engagement hat dazu geführt, dass Rosa Ausländer als eher betagte Frau zu einer bekannten Lyrikerin geworden ist, die eigentlich erst nachdem Sie zusammengetroffen sind, ja, Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum erlebt hat und vor allen Dingen eine Beachtung dieser Veröffentlichungen. Als was für ein Mensch haben Sie Rosa Ausländer in den 70er Jahren kennengelernt?
Ja, wissen Sie, der Grund, ihre Bekanntschaft zu suchen, war ein ganz einfacher. Ich hatte ja damals einen eigenen Verlag gegründet und war auf der Suche nach Autoren. Und ich habe von einem Verlegerkollegen einen Hinweis auf Rosa Ausländer bekommen, der mir auch ein kleines Büchlein von ihr gab, das hieß »Andere Zeichen«. Und war eben einige der wenigen Publikationen, die in Deutschland erschienen waren bis dahin. Und ich war von diesen Gedichten sehr angetan und habe also versucht, einen Termin mit ihr zu bekommen. Und das war recht einfach. Ich habe sie angerufen und wir haben den Termin ausgemacht und ich bin zu ihr gegangen ins Altenheim, dem jüdischen Altenheim im Nelly-Sachs-Haus. Und wenn ich so an unsere erste Begegnung erinnere, dann ist es einfach, ich klopfe Sie macht die Tür auf und sie schaut mich an. Ganz offen, neugierig natürlich. Und was mir so hängen geblieben ist, sind ihre großen, sehr dunklen Augen, die ich später auf vielen Fotos wiedergefunden habe. Und es war ihre Art der Zuwendung zu dem, mit dem sie sprach, der zu ihr kam. Und ich war von ihrer Persönlichkeit sofort fasziniert. Und zunächst war es dann also rein funktional. Das heißt, ich war Verleger und suchte Autoren und sie war Autorin und suchte einen Verleger. So waren wir uns sehr schnell einig. Und es ist dann tatsächlich gelungen, mit dem ersten Band der gesammelten Gedichte, 100 neue kamen damals dazu, die Autorin bekannt zu machen, die bis dahin ganz simpel ein literarischer Geheimdienst gewesen war. Und die 13-jährige Zusammenarbeit bis zu ihrem Tode verlief weitestgehend ohne Probleme. Und ich habe das auch sehr stark darauf zurückgeführt, dass sie eben 74 Jahre alt war und ich 27. Das ist ein Verhältnis wie Oma zu Enkel. Und das klappt ja immer ganz ausgezeichnet, nicht? Ich habe immer gedacht, ach Gott, sie ist ja schon so alt. Und sie hat immer gedacht, ach, er ist so jung, der muss ja noch viel lernen. Das war eine gute Basis. Und ganz wesentlich war natürlich auch, wir hatten vom Beginn der Zusammenarbeit Erfolg. Und wenn man Erfolg miteinander hat, gibt es keinen Grund zu streiten. Erst der Misserfolg führt zu Streit und Schuldzuweisung. Und das ist eben ausgeblieben. Und so waren es 13 Jahre lang sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit, auch wenn dann zwischenzeitlich ein Verlagswechsel erfolgen musste, weil ich schlicht und einfach mit meinem kleinen Verlag pleite gegangen war, was nicht an Rosa Ausländer lag. Und wir sind dann zum S. Fischer Verlag nach Frankfurt gewechselt. Und das war natürlich ein großer Verlag, der eine Durchsetzungskraft am Buchmarkt und bei den Medien hatte. Und er machte dann mit der Zuarbeit von mir und natürlich der eifrigen Mitarbeit der Autorin aus der bekannten Autorin eine berühmte.
Und Ihre Zusammenarbeit hat sich ja nicht nur dahingehend verändert, dass Sie irgendwann nicht mehr Ihr Verleger waren, sondern dass Sie im Grunde genommen, und das ist glaube ich gar nicht allzu häufig, dass Verleger im Entstehungsprozess dessen, was Sie am Ende verlegen, beteiligt sind, beziehungsweise so nah dran sind wie Sie. Sie sind irgendwann, zumindest kann man das lesen, zum Stift von Rosa Ausländer geworden und haben quasi geschrieben, was sie gedichtet hat. Wie hatten sich so eine Art von Zusammenarbeit gestaltet und welchen Einfluss hatten das eigentlich auf das Werk, wenn man so möchte, dass da eine Person immer dabei ist?
Ja, also das ist die Endphase der Zusammenarbeit. Ich konnte natürlich generell bei ihr bleiben, weil ich der Herausgeber ihrer Werke im S. Fischer Verlag wurde. Ja, somit hat immer noch etwas Funktionales bestanden. Aber sie hatte sich ja Ende 1979 entschlossen, bettlägerig zu sein und hat sich ins Bett gelegt und ist nicht mehr aufgestanden. Das heißt, sie hatte zwar die eine oder andere Krankheit, aber es war nicht so, dass sie krankheitsbedingt hätte bettlägerig sein müssen. Es war ein Rückzug ins Schreiben. Und sie hat ja immer wie eine Besessene gearbeitet. Wir haben Gedichte von ihr, da haben wir 25 Fassungen und können belegen, dass der Arbeitszeitraum daran über 20 Jahre ging. Also Schreiben war ein Trieb, wie sie es selber mal formuliert hat. Und diesem Trieb hat sie sich hemmungslos hingegeben. Es ist richtig, dass in den letzten anderthalb Jahren ihres Schreibens war sie nicht mehr in der Lage, wirklich selbst zu schreiben, weil die Hände durch Arthrose verkrüppelt waren. Und sie hat sich dann so einen Stift zwischen die Finger geklemmt und in so einer eigenen Kürzelschrift so ein bisschen was hingemalt als Gedächtnisstützen. Und wenn ich dann gekommen bin, ich war damals, seit sie bettlägerig war, jede Woche am Freitagabend bei ihr, Das war regelrecht ein Ritual. Und dann hat sie mir die neu entstandenen Gedichte diktiert. Ich habe die aufgeschrieben, habe sie zu Hause für sie eben als Typoskript geschrieben und habe sie ihr dann wieder mitgebracht. Dann hat sie es meistens erstmal weggelegt und nach 2, 3 Besuchen hat sie mir auf einmal Korrekturen dazu diktiert. So ging das also eine gewisse Zeit hin und her, bis sie sagte, okay, legen Sie es weg, jetzt ist es gut. Das heißt, dass sie mich mal um Rat gefragt hätte oder ich mich von mir aus eingemischt hätte in ihr Schreiben, das war so selten, das konnte man sicher an 2 Händen abzählen, denn man muss ja sehen, sie war ja eine wirklich perfekte Dichterin in ihrem Schreiben und sich da ernsthaft einzumischen und etwa als Lektor auftreten zu wollen und so, das hätte ich als eine Anmaßung empfunden. Also ich habe nicht auf sie eingewirkt in dem Sinne, aber ich war sozusagen ihr Eckermann, der brav alles aufgeschrieben hat, was ihr wieder eingefallen war.
Aber Sie haben sozusagen einen sehr, sehr engen Draht dadurch natürlich auch zu dem, was geschrieben worden ist und haben das nicht erst irgendwie Wochen später dann mal gebündelt gelesen und entschieden, ob Sie das veröffentlichen wollen oder nicht. Das ist ja schon ein bisschen ein besonderes Verleger-Autoren-Verhältnis an der Stelle.
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich meine, das war natürlich auch bedingt dadurch, dass ich ja zwischenzeitlich eben auch andere Dinge gemacht habe und letztendlich war sie über einen Zeitraum von 5, 6 Jahren letztendlich die einzige Autorin, um die ich mich gekümmert habe. Und das ist natürlich entsprechend intensiv gewesen. Und diese Begegnungen sind natürlich auch nicht nur auf einer Arbeitsebene verlaufen, sondern wir haben uns natürlich unterhalten, ausgetauscht. Sie wollte manches wissen, weil sie sich ja doch ganz ausgeklinkt hat. Sie hat in diesen Jahren weder Fernsehen geguckt, noch Radio gehört, noch Zeitung gelesen. Und sie hat ja auch außer dem pflegenden Personal und mir niemand mehr zu sich gelassen. Sie wollte einfach in ihrer Konzentration, in der Obsession auf das Schreiben nicht gestört sein. Aber andererseits haben sie natürlich auch bestimmte Dinge, die so in Deutschland und in der Welt und im Bereich der Literatur vorgingen, die haben sie natürlich interessiert. Und da haben wir uns rege ausgetauscht und im Laufe der Jahre ist da dann wirklich auch eine enge emotionale Beziehung entstanden, so dass ich auch bei ihr geblieben bin in den letzten 1,5 Jahren ihres Lebens, in denen sie nicht mehr geschrieben hat, wo sie sagte, es ist genug, ich habe alles gesagt. Ja? Und ich finde, wenn ein alter Mensch am Ende seines Lebens das sagen kann, eine Dichterin das sagen kann, dann ist es ein sehr, sehr erfülltes Leben gewesen. Und gerade diese letzten 10 Lebensjahre waren ihre als Dichterin besten. Sie hat einerseits auf den Rest an Mobilität verzichtet, den sie hatte, und sie hat darauf verzichtet, einen Umgang mit vielen Menschen zu haben. Aber sie hat wirklich die Zeit gewonnen, die Konzentration gehabt auf ihr Werk. Und sie hat in diesen 8,5 Jahren, wo sie da noch geschrieben hat, 800 Gedichte neu geschrieben oder fertig geschrieben, weil es ja manches oder auch vieles noch gab, was in einem noch nicht fertigen Arbeitsstadium sich befand. Und sie wusste, alles, was sie schrieb, wird veröffentlicht. Ja, das ist ein grandioses Gefühl. Etwas, was ich bei ihr am meisten bewundert habe, ist, sie hat 30 Jahre lang für die Schublade geschrieben und hat sich dadurch nicht beeindrucken lassen, sondern hat immer weiter geschrieben. Schreiben, wobei für schlimme Zeiten wie die Shoah, da hat sie es ja auch auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Schreiben war Leben, Überleben. Sie musste es einfach, auch um überleben zu können.
Vielleicht, weil mir Rosa Ausländer weitgehend unbekannt ist, das gebe ich ganz offen zu. Ich habe das weitgehend eigentlich immer nur ihren Namen wahrgenommen, ja, aber von ihr nichts gelesen, bis auf die Sachen, die ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch gefunden habe. Wie hatten sich ihre Schreibe, wenn man so will, ihre Art zu dichten verändert über diese Lebensjahrzehnte, die dann so gegen Ende hin so quasi sich zuspitzten im Sinne des Outputs ja auch?
Ja, sie fängt natürlich ganz an klassischen Vorbildern orientiert. Ihr Erstling, der ist 1939 ja noch in Czernowitz erschienen. Das sind alles Gedichte, die in strengen Formen gehalten sind. Sie schreibt zum Beispiel Sonette oder sie schreibt Balladen. Sie arbeitet mit Reimen, mit Endreimen. Und das ist so an der Klassik orientiert. Das ist, ich nehme mir Goethe, ich nehme mir Schiller oder so zum Vorbild und versuche mich da eben in diesem Metier zu tummeln. Das hat sie dann in Erlebnis der Shoah und des Zweiten Weltkrieges völlig abgestreift, abgelegt. Sie hat ganz klar gesagt, im nachträglich erlittenen Schock ging der Reim in die Brüche. Ja. Auch Adjektive konnte man nicht mehr verwenden. Es ging nicht mehr um das Schöne. Aber, hat sie gesagt, sie konnte die Inhalte ihrer Lyrik nicht ändern. Aber die Sterne erschienen in anderer Konstellation. Da haben wir also einen ganz entscheidenden Bruch. Und der wird dokumentiert im New Yorker Exil. Sie ist ja 1946 wieder ins Exil gegangen nach New York und hat dann nach einer Phase, wo sie einfach nicht mehr schreiben konnte, von 1948 bis 1956 ausschließlich in englischer Sprache geschrieben und hat sich dabei an zeitgenössischen amerikanischen Dichtern orientiert, ganz stark zum Beispiel an dem Edward Estlin Cummings oder an der Marianne Moore, mit der sie auch über viele Jahre eng befreundet war. Und da geschieht diese Wandlung raus aus den Fesseln der Metrik hin zu freien Versen, freien Strophen. Der formale Aufbau ist nicht mehr streng, sondern wird letztendlich Inhalt und Aussage angepasst. Und als sie dann wieder ins Deutsche wechselte, geht sie natürlich nicht zurück an den Anfang, sondern setzt das fort. Und was sich so im Zeitlauf ergibt, ist vor allem, dass ihre Gedichte immer knapper, immer präziser werden. Wissen Sie, das fängt an so mit der Form der Ellipse. Das heißt, der Satz ist noch klar zu verstehen, aber er beginnt, bestimmte Füllworte beginnen zu verschwinden. Und das wird immer knapper, immer knapper, immer präziser, bis es dann in der Alterslyrik, da sprechen wir von Wortlyrik, wirklich pure Essenz ist. Und Essenz soll das Gedicht ja sein, im Gegensatz zur Prosa, wo man mit vielen Worten, gelegentlich auch wenig, erklärt und anbietet. Aber bei ihr ist es so, in dieser Spätphase verlässt sie sich vollkommen auf unser kulturelles Gedächtnis. Und das funktioniert. Denn wenn sie Adam sagt, dann denken wir sofort Eva, Paradies, verstoßen werden, mit Schmerzen sollst du deine Kinder gebären und. Das denken wir alles dazu, weil wir haben es parat in unserem kulturellen Gedächtnis. Und so braucht sie das nur sozusagen anzutippen und es kann ein ganzer Kosmos in einem kurzen Gedicht entstehen. Und das hat eben in den letzten Jahren ihre Gedichte sehr ausgezeichnet. Das hat sie dann auch in einer gewissen Weise interessant und, ja, sagen wir, beliebt gemacht. Und das hat bis heute nicht aufgehört.
Sie haben einen biografischen Moment angesprochen. In New York findet Rosa Ausländer, sag ich mal, die deutsche Sprache wieder. Das ist jetzt mal so banal gesagt, wie es klingt. Das ist ja ein Vorgang, der bedeutet, die Tätersprache sozusagen wieder als eigene anzunehmen, was sie vorher nicht mehr gemacht hat. Und getoppt wird das Ganze noch durch eine Entscheidung, in das Land der Täter zurückzukehren und dort zu leben. Was hat denn dieses Verhältnis Sprache und Land und ihre quasi gewählte Heimat, wenn man das jetzt mal so nennen will, ich weiß nicht, ob der Heimatbegriff richtig ist, der gewählte Lebensort, was hat denn das für Sie bedeutet?
Ja, natürlich haben Sie recht, dass ein wesentliches Moment war, in die englische Dichtersprache zu wechseln, dass, wie es heißt, die Muttersprache, also Deutsch, zur Mördersprache geronnen war. Ja, das konnte sie natürlich nicht einfach so abschütteln, als säße es nur in den Kleidern. Es hat aber auch ganz andere praktische Gründe gegeben, warum sie Englisch geschrieben hat. Es gab zum Beispiel ja in den USA so gut wie keine Möglichkeiten, auf Deutsch zu publizieren. Und obwohl sie viele Jahre für die Schublade schrieb, war ihr Ziel natürlich immer die Publikation. Das in den Dialog treten mit den Lesern war angestrebt. Und dass sie wieder herausging daraus, also ihre Muttersprache, muss man ja klar sehen, war Deutsch, ja. Auch wenn sie im Übrigen ein perfektes Englisch gesprochen und geschrieben hat. Die Anglisten sprechen ihren englischen Gedichten eine hohe Meisterschaft zu und eine umfassende Kenntnis der englischsprachigen Lyrik seit Shakespeare praktisch. Aber es hat einen direkten Anlass gegeben zunächst, und zwar bedingt durch ihre mit ihr befreundete amerikanische Dichterin Marianne Moore, also die hatte auch deutsche Wurzeln, war eine sehr bekannte, ist noch immer eine sehr berühmte Dichterin in den USA. Und die hat ihr klar gemacht, das absolut perfekte Gedicht kannst du nur in deiner Muttersprache schreiben. Und das hat sie angenommen. Es war, wie sie selbst sagte, die Rückkehr in unser verwundetes, geheiltes Deutsch. Und sie hat dann 1957 eine große Europareise gemacht, wobei sie in Deutschland nur für 4 Wochen München berührt hat. Ansonsten hat sie da noch Deutschland gemieden. Aber generell war ihr klar geworden, dass sie in die Muttersprache irgendwann zurückkehren würde und auch wollte. Sie wollte, wenn sie schrieb, die Sprache im Ohr auch haben. Und dass sie das dann 1933 auch tut, geschieht einfach, weil es ihr gelungen war, indem sie auch, was weiß ich, Petitionen geschrieben hatte, indem sie Bürgschaften gegeben hatte und so weiter, die Ausreise ihrer Familie, soweit die noch lebten, das war also der Bruder, das war die Schwägerin, das waren Nichte und Neffe, dass die 1963 über ein UNO-Hilfswerk aus Rumänien ausreisen durften. Und dann zunächst in einem Durchgangslager in Wien waren. Da ist sie also hingereist, trifft also ihre Verwandten wieder und bestärkt die darin, in die USA zu gehen. Und in dem Moment, wo die in der USA sind, sind sie in Rosa Ausländers Verständnis in Sicherheit. Und damit konnte sie New York und Amerika loslassen. Und sie geht zurück in die deutsche Sprache, das heißt, sie geht nach Wien. Sie war ja geborene Österreicherin. Und egal, was sie zwischendurch für Staatsbürgerschaften hatte, rumänisch, USA zum Beispiel, das war alles jetzt nicht wichtig. Sie geht wieder nach Wien. Und dann passiert das, womit sie absolut nicht gerechnet hat. Sie ist dort schlimmen antisemitischen Anwürfen ausgesetzt. Und sie selber hat notiert, sie hätte niemals erwartet, dass das 20 Jahre nach Auschwitz noch möglich sei. Und so ist nach 8 Monaten flieht sie geradezu aus Wien. Und sie hat von einem Czernowitzer Ehepaar einen Hinweis bekommen in Düsseldorf. Im Umfeld der jüdischen Gemeinde haben sich etwa 200 jüdische Menschen aus Czernowitz zusammengefunden. Die Shoah haben ja von den 50.000 Czernowitzer Juden nur etwa 10.000 überlebt. Ja. Aber eben da waren diese etwa 200 Menschen und daraufhin hat sie sich entschieden, sie geht nach Düsseldorf. Auch wohl in der Hoffnung, sich über diese Menschen auch noch einmal dort wirklich verwurzeln zu können, also heimisch zu werden. Das ist ihr nicht geglückt. Sie ist heimisch in der Muttersprache geworden, wobei das ist auseinandergeschrieben, ja? Muttersprache geworden. Und sie hat das ja auch in Gedichten entsprechend beschrieben. Meinetwegen, wenn sie schreibt, mein Vaterland ist tot, sie haben es begraben im Feuer. Ich lebe in meinem Mutterland Wort, ja? Vaterland war für sie ein Begriff, den sie vollkommen ablehnte. Aber Mutterland, auch in Verbindung mit Muttersprache, das war etwas, was sie akzeptierte und worin sie leben wollte. Und das hat sie ja dann auch umgesetzt und eben schließlich letztendlich so, dass sie eine berühmte Dichterin wurde.
Über die man viel aus ihrem Buch Rosa Ausländer, der Steinbruch der Wörter auch erfahren kann. Für diejenigen, die jetzt sagen, nein, die Künstlerin soll für sich stehen. Ich möchte gar nicht den ganzen biografischen Überbau. Es gibt ja so einen Zugang zu Kunst. Was würden Sie Ihnen sagen? Was ist essentiell? Wo muss ich anfangen, beziehungsweise sollte ich aus Ihrer Sicht einsteigen in die Lyrik von Rosa Ausländer?
Also es gibt da einen schönen Band, der heißt ganz einfach Rosa Ausländer Gedichte im S. Fischer Verlag. Den habe ich herausgegeben zum 100. Geburtstag. Und da sind 400 Gedichte versammelt, fein zusammengestellt nach den verschiedenen großen Motivgruppen in ihrem Werk. Und so dass es sich relativ einfach erschließt und erfahrungsgemäß ein Lesevergnügen ist. Und das gibt's auch in 2 Taschenbuchausgaben, das kann man schon für 10 oder 12 Euro bekommen.